Ja, schön, dass ich wieder hier sein kann. So, 9 Wochen sind um, seit ich das letzte Mal hier war. Und heute, Hartmut hat es schon gesagt, besonderes Datum. Vor 35 Jahren, da mein Bruder hatte geheiratet und irgendwie in dem Zusammenhang habe ich eine Karte bekommen, so einen Gutschein, einen Monat kostenlos, das Hamburger Abendblatt. Und im Hamburger Abendblatt stand ganz viel drin über den 40. Geburtstag, den 40. Jahrestag der Staatsgründung Israel. Und da stand auch drin von David Ben-Gurion, der den Staat ausrufen wollte. Und er war ja so ein bisschen in der Zwickmühle. Die eine Seite sagte, du musst unbedingt von Gott reden. Und die andere Seite sagte, rede ja nicht von Gott, das darfst du nicht. Und David Ben-Gurion hatte etwas Salomonisches an sich. Und dann sagte er, ich erkläre den Staat Israel für gegründet im festen Vertrauen auf den Fels Israels. So, nun hat er beiden Seiten war er gerecht geworden, nicht? Jeder wusste, wer der Fels Israels war, aber den Namen Gottes hatte er nicht gesagt. Ja, geht manchmal nicht, so Extreme miteinander zu verbinden. Es sagte mal ein älterer Mann, Gott schafft es, Geschwindigkeit und Ruhe zusammenzubringen. Die Erde dreht sich am Äquator am schnellsten. Erdumfang ist 40.000 Kilometer und innerhalb eines Tages ist man rum. Ein Tag hat 24 Stunden. Das heißt, am Äquator dreht sich die Erde mit 1666 Kilometern pro Stunde. Ja, sagt er, und trotzdem kann es da so ruhig sein am Äquator, dass dem Raucher nicht einmal die Asche von der Zigarette abfällt. Ja, also Gott schafft das, so Extreme zusammenzubringen und das ist eine tolle Sache. Ja, außerdem ist heute Muttertag und ich denke immer, Mütter oder auch Eltern sind reiche Leute. Kinder zu haben ist etwas Besonderes. Kinder machen reich, verändern die Sichtweise und ja, oftmals bekommt man ganz viel auch zurück. Ich sage immer, je älter die Kinder werden, desto schöner wird es dann mit den Kindern. Im heutigen Text, wir hatten ja das letzte Mal 1. Korinther 6 gelesen. Heute geht es in 1. Korinther 7 auch um Familie, die Grundlage für Familie, das ist die Ehe. Ich lese zunächst mal die ersten 9 Verse. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, dass alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Der erste Korintherbrief, das ist so ein schöner Brief, denn der Brief spricht so in die Praxis hinein. Er kommt aus der Praxis. Wir wissen, da waren welche aus Korinth, die sind zu dem Paulus gefahren oder gegangen und haben ihn besucht. Die haben sich lange mit ihm unterhalten. Das ist das eine. Der Paulus kannte die Zustände in der Gemeinde in Korinth. Und darauf geht er auch ein in dem Brief. Wir haben schon gesehen, es ist nicht alles positiv in der Gemeinde, aber, und das spricht Paulus an. Paulus legt den Finger in die Wunde und sagt, da seid ihr nicht so ganz richtig und da müsstet ihr euch verbessern. Er sagt aber auch, aber das ist schön und erinnert euch aber auch an dieses Geschenk, was Gott euch gegeben hat. Und zum anderen hatten die Leute auch einen Brief mitgenommen. Die Gemeinde, die ja von Paulus gegründet war, hatte einige Fragen. Und die haben sie dem Paulus in diesem Brief vorgelegt und Paulus sollte antworten. Und nun schreibt Paulus einen Brief und geht ganz genau auf die Situation der Gemeinde ein. Das ist eine schöne Sache. Es kommt ein Brief mit Fragen und die Antwort kommt ebenso mit einem Brief. Also dieser Brief, dieser erste Korintherbrief, er behandelt ganz praktische Dinge, die in den Gemeinden, die im Zwischenmenschlichen immer wieder vorkommen und gibt uns seine Tipps und seine Hinweise. Vor allen Dingen, Paulus versucht uns, die göttliche Sicht klar zu machen. In diesem Kapitel geht es um die Ehe bzw. um Sexualität. Das ist, die Ehe, das ist ein bisschen was anderes. Um Sexualität ging es ja auch schon vorher. Wir haben gelesen in Kapitel 5, Vers 1, da hatte jemand die Frau seines Vaters. Und in Kapitel 6, 13 und 15, da wird angesprochen, die Hurerei und Prostitution. Auch sowas kam wohl vor, dass Gemeindegeschwister sich mit leichten Damen, sagte man früher, mit Prostituierten eingelassen haben. Auch das kam vor. Also da hat Paulus schon so ein bisschen angerissen und hier geht es jetzt um Sexualität und Paulus sagt ganz klar, macht zwei Aussagen, erstens, es ist nicht unbedingt notwendig und zweitens, Sexualität gehört in die Ehe. Paulus sagt, ich wünschte, ihr wärt so wie ich. Paulus war ledig, ist alleine umhergezogen. Er war mal hier, war mal da, dann war er mal 7 Jahre in der Wüste, dann war er in Damaskus, dann ist er umgezogen wieder nach Tarsus und dann war er in Antiochien und dann war er auf Reisen. Das hätte er unmöglich machen können mit einer Familie, mit einer Frau oder mit Frau und Kindern. Und er hat es so angenommen und gesagt, es ist gut so, ich kann Gott dienen. Und Paulus wünscht, dass noch mehr so diesen Dienst für Gott machen würden, wie er das gemacht hat. Er hat viele Gemeinden gegründet, er hat Briefe geschrieben. Paulus hat gewirkt bis in heutige Zeit hinein. Das heißt, das Wirken des Paulus ist fast 2000 Jahre unverändert für uns Christen. Das ist eine tolle Sache. Das konnte er machen, weil er nicht verheiratet war. Weil er frei war. Er war frei für Gott. Paulus hat das damals schon als eine gute Sache gesehen. Bestimmt wusste er nicht, dass wir heute hier in seinem Brief lesen. Er hat ihn eigentlich für die Korinther geschrieben. Aber wir tun das. Paulus hat dadurch, dass er auf Ehe und Sexualität verzichtet hat, einen riesen Segen über viele Jahrhunderte den Christen geschenkt. Aber Paulus weiß, das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Und deshalb sagt er den zweiten Punkt: Sexualität gehört in die Ehe, sonst nicht. Also nichts. Ehe ist der Ort, an dem Sexualität ausgelebt werden soll, sonst nicht. Und jetzt geht Paulus auf die Ehe ein. Und das ist so interessant, wie Paulus das schreibt. Jeder, um der Umzucht willen, habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Gut, es ist die Ein-Ehe, das ist klar, aber Frau und Mann sind gleichberechtigt. Jeder Mann habe eine Frau und jede Frau habe einen Mann. Wir reden oft über Gleichstellung und solche Sachen. Gestern habe ich eine Bekannte getroffen und dann sagt sie, ja, ich habe so viel um die Ohren, ich bin sogar noch Gleichstellungsbeauftragte, das war Lehrerin bei denen an der Schule. Gleichstellung ist eine große Sache. Und ich hatte mit der Gleichstellungsbeauftragten bei uns im Landkreis zu tun. Und dann, die sitzen ja immer bei den Bewerbungsgesprächen dabei oder ganz häufig. Da muss darauf geachtet werden, dass Frauen nicht benachteiligt werden und dass das gleichwertig ist. Ja, einmal im Bewerbungsgespräch saß keine Gleichstellungsbeauftragte dabei. Da hatten wir nur eine Frau, ja, und da braucht denn keiner dabei zu sein. Aber das ist heute in aller Munde. Paulus sagt, Mann und Frau sind in der Ehe gleichberechtigt. Das drückt er hier aus. Jeder Mann habe eine Frau, jede Frau habe einen Mann. Das ist gleich, ja, kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das geht weiter. In dem nächsten Vers heißt es, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso auch die Frau dem Mann. Das gilt, dieser Hinweis gilt wieder, genauso für die Frau wie für die Frau. Da sind die Eheleute in der Ehe gleichberechtigt. Und dann geht es noch weiter. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt auch der Mann nicht über den eigenen Leib, sondern die Frau. Es ist erstaunlich, hier steht das ganz einfach so, dreimal Mann und Frau sind in der Ehe gleichberechtigt. Es ist erstaunlich, was Menschen manchmal daraus gemacht haben. Ja, es gab ja Zeiten, da wurde den Frauen abgesprochen, gesunden Menschenverstand zu haben. Ja, mit welcher Berechtigung? Mit welcher Berechtigung? Oder der Mann muss der Herr im Haus sein. Ja, der Mann trägt die Verantwortung, das ist richtig. Gott fordert von dem Mann die Rechenschaft. Aber in der Ehe müssen beide zum gleichen Ergebnis kommen und dann geht es auch in der Ehe voran. Die sind gleichberechtigt. Die sind gleichberechtigt. Gott möchte von dem Mann Rechenschaft haben, der Mann trägt die Verantwortung, aber wenn der Mann nicht in rechter Weise auf die Frau eingeht, dann nützt das nichts. Also hier sehen wir, Frau und Mann müssen zusammenkommen. Das muss zusammengehen. Und wenn die eine Einheit sind, dann ist es eine gute Ehe und dann fühlt sich keiner benachteiligt und dann muss keiner, das ist manchmal so, wenn man Rechenschaft abgeben muss, dann schwitzt man manchmal ganz schön, aber dann ist das in der Ehe auch nicht so. In der Ehe Gleichberechtigung. Es geht um das Miteinander. Es geht um das Miteinander im Nebeneinander. Nicht oben und unten, nebeneinander und miteinander. Das ist Ehe. Das ist Ehe. Und es geht hier weiter. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammenkommt. Der Prediger sagt, es hat alles seine Zeit. Manchmal hat Gemeinschaft seine Zeit und da müssen wir zusammenhalten und manchmal dürfen wir auch ein bisschen Abstand haben. Das ist manchmal so, ich komme nach Hause, vollen Tag gehabt und dann brauche ich erstmal 10 Minuten Ruhe, mal ein Sudoku machen oder so und dann geht es weiter. Genauso, wenn die Frau nach Hause kommt, hat einen stressigen Tag, dann braucht die auch mal Ruhe, das sieht dann ein bisschen anders aus. Manchmal muss sie dann ein bisschen mehr erzählen, was so los war und manchmal ist es auch wieder anders, aber es hat alles seine Zeit. Das Gemeinschaftliche hat seine Zeit, aber auch mal ein bisschen Abstand haben. Aber nur eine Zeit lang. Nur eine Zeit lang. Denn Satan will uns übervorteilen. Satan will uns übervorteilen, gerade auch in der Ehe. Satan will uns übervorteilen. Die Ehe ist eine ganz tolle Sache. Das ist das, was wir aus dem Paradies mitgenommen haben. Adam hat nichts aus dem Paradies mitgenommen, außer seiner Eva. Eva hat nichts aus dem Paradies mitgenommen, außer ihren Adam. Das ist das, was Gott für uns möchte. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. So, und als die Eva da war, war alles sehr gut. Die Ehe ist von Gott und, ich sage es ganz einfach mal so, die Ehe ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Und die Ehe ist, weil sie von Gott ist, angefochten vom Satan. Weil die Ehe von Gott ist, ist sie angefochten von dem Satan. Ehe ist angefochten. Überlegt euch mal, wenn es irgendetwas gibt, ihr plant etwas, was gut ist für die eheliche Gemeinschaft, dann ist das angefochten, dann kommt da ganz oft irgendwas dazwischen. Ehe ist angefochten durch Ehebruch. Und heutzutage oder in diesem Jahrhundert, oder im letzten Jahrhundert kam dazu, dass die Ehe aufgelöst wurde. Die jungen Leute fanden das, ja, manche Älteren auch, aber viele fanden das schön, einfach so zusammenzuleben. Die Ehe wird aufgelöst. Dann lebt man zusammen und man kann auch gleich wieder gehen oder später gehen. Die Ehe wird aufgelöst. Und heutzutage wird die Ehe aufgelöst, indem vieles andere auch noch unter Ehe läuft, was eigentlich nicht in Gottes Augen Ehe ist. Wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich zusammenschreiben lassen oder heiraten, das ist eigentlich nicht Ehe, das ist nicht Ehe, so wie Gott das wollte. Mann und Frau kommen zusammen und ergänzen sich. Ehe wird aufgelöst, Ehe ist angefochten. Gott hat die Ehe geschenkt und deshalb ist der Teufel bemüht, dieses Geschenk irgendwie kaputt zu machen. Ehe ist angefochten. Also sagt Paulus, entzieht euch einander nicht, es sei denn, es geschieht nach Übereinkunft und dann nur eine Zeit lang. Und das Beste ist, ihr widmet euch dem Gebet und dann sollt ihr wieder zusammenkommen, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ja, genau, und dann geht es weiter. Ich wünsche aber allen Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe. Der Paulus redet in Bezug auf Ehe von Gnadengabe. Ja, ein alter Bekannter, der war bummelig 52 Jahre älter als ich, und der redete gelegentlich von der Gnadengabe der Ehelosigkeit. Die Gnadengabe der Ehelosigkeit. Ja, wenn jemand sie hatte, dann war das der Paulus. Es war ihm von Gott gegeben als Gnade, dass er auch ohne Frau leben konnte und dass er Segen gewirkt hat. Es war eine Gnadengabe. Und es ist aber auch eine Gnadengabe, wenn man einen passenden Ehepartner findet. In den Sprüchen wird das ausgedrückt. Erstaunlicherweise hat Salomo das geschrieben, Sprüche, ein Mensch, der ganz viele Frauen hatte. In seiner Sammlung kommt das so vor. Da steht in Sprüche 18, Vers 22, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Und in Sprüche 12, Vers 4, da steht, eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes, aber wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Und dann noch Sprüche 19, Vers 14. Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter, von dem Herrn aber ist eine einsichtsvolle Frau. Von dem Herrn ist eine einsichtsvolle Frau. Paulus sagt, redet von Gnadengabe. Es ist eine Gnade, wenn man einen passenden Ehepartner gefunden hat, der einen liebt, wo es ohne Schwierigkeiten gelingt, den auch lieb zu haben, mit dem man durch dick und dünn gehen kann, mit dem man zusammen arbeiten kann und was erreichen kann. Es ist eine Gnadengabe. Ja, genau wie die Mütter, vielleicht denken wir mal zurück an unsere Mütter, was die alles so geleistet haben. Es ist eine Gnadengabe, wenn man eine Mutter hatte, die sich für einen eingesetzt hat, die einen vorangebracht hat und gefördert hat. Das ist eine Gnadengabe. Genauso eine Gnadengabe, wer eine tüchtige Frau, einen tüchtigen Mann gefunden hat, mit dem es Spaß macht, mit dem es Freude macht, zusammen durchs Leben zu gehen. Es ist eine Gnadengabe von Gott. In Vers 8 und Vers 9, da wiederholt Paulus so ein bisschen den ersten Vers. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Das ist so das, was wir eingangs gehört haben. Es ist gut, wenn man alleine sein kann, aber man sollte auch heiraten, wenn man Sexualität ausleben will. Hier ist nur die Ergänzung, um die nicht die Unverheirateten nur, sondern auch die Witwen, diejenigen, die den Ehepartner verloren haben. Auch an die sagt Paulus, es ist gut, wenn ihr allein bleibt, wenn ihr aber Sexualität haben möchtet, dann heiratet wieder. Jeder so, wie es seiner Gnadengabe entspricht, jeder so, wie Gott es ihm schenkt. Also die Witwen oder die Witwer werden einbezogen und das lesen wir später auch in 1. Timotheus 5. Bei 1. Timotheus geht das in die Situation rein, dass die alleinstehenden Älteren in ein Verzeichnis eingeschrieben waren, damit sie von der Gemeinde gewisse Wohltaten bekamen. Es gab ja keine Rentenversicherung, damit die im Alter abgesichert waren. Darum geht das. Das war so das Verzeichnis. Auch eine tolle Sache. Altersversorgung wurde auch von der Gemeinde, von der Urgemeinde schon vorgelebt, indem für die alleinstehenden Älteren gesorgt wurde. Tolles Miteinander, wenn das alles so klappt in der Gemeinde, dass die Bedürftigen mit versorgt werden. Dann geht es weiter ab Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht von dem Mann scheiden lasse. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Es geht hier um die Scheidung. Gott sagt ganz klar, oder der Herr Jesus, nicht nur Paulus, sondern der Herr Jesus, das heißt eine Kategorie höher, sagt, bitte nicht scheiden lassen, sagt er an die Frau. Und an den Mann sagt er, bitte nicht entlassen. Auch hier wieder die Gleichberechtigung. Beide werden angesprochen, Mann und Frau. Bitte bleibt in der Ehe. Und wenn, dann oder bleibt unverheiratet. Und das bezieht sich, wie wir nachher lesen, darauf, dass ein Partner gläubig ist und in der Gemeinde und der andere nicht. Und Paulus führt das auf, bitte bleibt zusammen, denn die Kinder sind geheiligt. Die Kinder sind geheiligt durch den gläubigen Ehepartner und der Ehepartner auch, der nicht gläubig ist. Und wir sind zum Frieden berufen. Wir sind zum Frieden berufen. Gott möchte, dass wir ein friedliches, Gott wohlgefälliges Leben führen können, um ihn zu verherrlichen. Und ich möchte mal ganz kurz sagen, die Ehe ist ein Erfolgsmodell, das Erfolgsmodell Gottes. Darauf weist Paulus hier nochmal hin und deshalb muss die Ehe geschützt werden. Die Ehe ist Raum für Liebe, für Sexualität und für Geborgenheit. Und wir Menschen sind so, wir brauchen Liebe und Geborgenheit. Wir brauchen bedingungslose Liebe und Geborgenheit. Das trifft für die Erwachsenen zu und vielleicht noch in etwas größerem Maße für die Kinder. Die Kinder brauchen Liebe und Geborgenheit. Was auch draußen geschieht, in der Schule, im Kindergarten, im Sportverein, auf den Wegen, sonst wo, das ist alles egal. Es kann aufgefangen werden durch die Geborgenheit, die Eltern geben können. Also die Ehe ist ganz wichtig als Raum für eine gute Kindererziehung. Und wer eine gute Kindererziehung genossen hat, der kann wie Mose sagen, ich bin am Morgen, habe ich die Gnade Gottes erfahren und sie trägt mich durch bis zum Abend. Zu Hause bei Amram und Jochebed, bei den Eltern, das waren nur ein paar Jahre, bis er abgestillt wurde, vielleicht 4, 5 Jahre. In diesen 4, 5 Jahren hat er die Geborgenheit des Elternhauses erfahren und das hat ihn durchgetragen bis ins Alter. Die Kinder brauchen das und auch Erwachsene brauchen das. Wir brauchen das immer. Mal mehr, mal weniger, das ist einfach so. Mal mehr, mal weniger. Wenn besonders viel schief läuft, dann brauchen wir das. Und wenn wir erfolgreich sind, dann können wir es geben. Und leider ist das so, wir brauchen das. Aber die Treue fällt uns manchmal schwer. Wir brauchen Liebe und Geborgenheit, aber manchmal fällt es uns schwer, treu zu sein und die Liebe auch zu geben. Gott segne uns, dass wir gerade das können, dass wir Liebe weitergeben können und nicht nur selber aus der Ehe nehmen, sondern dass wir in der Ehe auch geben. Ja, und die Ehe ist auch Raum für Partnerschaft. Ich habe schon hingedeutet, 4-mal spricht Paulus sowohl Mann und Frau in gleicher Weise in diesem Text an. Es ist eine Partnerschaft und dann kann man gemeinsame Projekte angehen, beispielsweise die Kindererziehung, beispielsweise Hausbau, beispielsweise das Unterhalten von Haus und Hof. Wenn es erstmal da ist, dann weiß jeder, der ein Haus hat, es kostet Zeit und Energie, da das zu erhalten, nicht? Das kostet was. Aber wenn man eine Ehe gut lebt, dann ist da eine Partnerschaft, mit der man dieses Projekt angehen kann. Oder vielleicht sogar einen Betrieb, Bauernhof, da muss eins ins andere greifen. Beide, ja, war schon früher so, die Pferde war Männersache. Das Melken, das war Frauensache, dann das Buttern und Geflügel, die Küken waren in der Küche mit und jeder hatte so seine Aufgabe und wenn das ineinander greift, dann Partnerschaft nicht gemacht wird, dann gelingt das, auch so bei den Kindern. Also die Ehe ist ein Erfolgsmodell und muss geschützt werden. Und Paulus weist darauf hin, dass die Korinther sich daran halten sollen, eine gute Ehe leben sollen und ihre Sexualität in der Ehe ausleben, damit Segen fließen kann, beispielsweise zu Kindern und beispielsweise zu anderen Leuten. Es geht Paulus darum, dass wir als Christen so leben, dass wir Segen geben können an unsere Umwelt. Darauf kommt es in Paulus an. Paulus hat gesehen, dass ihm das leicht fällt, wenn er ehelos ist. Und andere, die können das in der Ehe machen. Die können in der Ehe Kinder erziehen und dann kommen andere Kinder dazu und nachbarschaftlich, jeder so, wie Gott es ihm gegeben hat, aber jeder mit Gott und für Gott.